Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
Ich glaube, von der Genschere CRISPR haben Sie bestimmt schon mal gehört. Das ist ja auch ein extrem eingängiger Begriff, Genschere. Wer aber wirklich wissen will, was sich dahinter verbirgt, dem kann eventuell der amerikanische Journalist Walter Isaacson helfen. Der hat ein 700-seitiges Buch darüber geschrieben. Es heißt Der Codebreaker und unser Kritiker Volkhard Wildermuth hat sich die Zeit genommen, die man für so ein Buch ja nun auch wirklich braucht. Schönen guten Morgen, Herr Wildermuth.
Guten Morgen.
Also Walter Isaacson scheint sich ja nicht kurz gefasst zu haben, aber andererseits, das ist auch ein wirklich kompliziertes Thema. Wie geht er das denn an in diesem Buch?
Ja, Walter Isaacson, der ist Biograf. Der hat schon über Leonardo da Vinci geschrieben, über Steve Jobs und jetzt eben über die Genschere. Und das geht er auch biografisch an. Er hängt sich ran an Jennifer Doudna. Die hat 2020 den Nobelpreis zusammen mit Emmanuel Charpentier bekommen. Und da fangen wir an, dass wir sie kennenlernen am Beginn der Corona-Pandemie. Da ruft sie alle Forschenden in Berkeley zusammen, tritt vor sie und dann schreibt Isaacson, als Doudna im Saal vor die Anwesenden trat, ging etwas Intensives von ihr aus, das sie gewöhnlich hinter einer Fassade der Gelassenheit verbarg. Also das ist schon ziemlich amerikanischer Schreibstil und Walter Isaacson setzt sich dann sozusagen als kleines Mäuschen in ihr Labor und protokolliert da so nach und nach, was da alles passiert. Wobei, was passiert? Also die Experimente werden weniger genau beschrieben, als wer sie macht. Wirklich jede Doktorandin, jeder Doktorand kriegt ein, zwei Seiten eigene Biografie. Also das ist im Grunde ein Buch über den Teamsportwissenschaft. Das ist eben nicht Jennifer Doudna, die das jetzt als Genie allein gemacht hat, sondern es kommt wirklich auf das Team an und diesen vielen Beziehungen, denen geht Walter Isaacson nach.
Das finde ich als Mittel zum Zweck ganz in Ordnung. Also wenn es einfach dazu dienen soll, die Wissenschaft etwas verständlicher und zu machen, ja, heranzubringen an die Leser. Aber andererseits, wenn jetzt wirklich jeder, der da vorkommt, auch noch vorgestellt wird mit zwei Seiten Biografie, das stelle ich mir ehrlich gesagt auch so ein bisschen anstrengend vor.
Ermüdend. Also ich muss wirklich sagen, das war mir total zu viel. Da habe ich dann auch mal so ein bisschen quer gelesen. Man lernt dann Leute kennen, die sind dann für ein Experiment in ihrem Labor und dann verschwinden sie wieder und man weiß gar nicht, warum habe ich denn erfahren, dass die auch gut Baseball spielen können. Also das hat mir tatsächlich nicht so gefallen, wobei Walter Isaacson greift da auch wirklich weitaus, also er berichtet über Charles Darwin, über James Watson, wirklich alle Dinge, die auch dann letztlich zu dieser Entdeckung CRISPR-Cas geführt haben. Also er bringt da schon sehr viel Material dann auch ein, aber diese vielen Biografien, naja, das muss man mögen.
Aber andererseits so Konkurrenz unter Wissenschaftler, jeder will der Erste sein, man macht dann auch Fehler und hat das vielleicht zu früh veröffentlicht, wird's peinlich. Also sowas stelle ich mir dann aber schon spannend vor, an den Stellen wird's spannend, oder?
Ja. Genau, also das ist wirklich immer, wenn die Konkurrenz da ist, dann wird es echt spannend, weil dieses CRISPR-Cas ist so ein bakterielles Immunsystem im Grunde. Und das haben eben Jennifer Doudna und Emmanuel Charpentier unter anderem mit Hilfe von Joghurtforschern, die haben nämlich ganz alte Proben gehabt von ihren Joghurtkulturen und den Viren, die sie befallen. Da konnten die das alles rauskriegen und dann haben sie ihren Artikel geschrieben und da steht am Ende drin, ja, das, was wir hier entdeckt haben, das kann man auch dazu nutzen, um wirklich ganz gezielt das Erbgut zu verändern. Das kann man richtig programmieren. Das schreiben sie in ihrem Artikel. Aber wenn man das in Bakterien macht, da gibt es schon viel Gentechnologie, das interessiert keinen. Entscheidend war das, das in Tieren, in Pflanzen, in menschlichen Zellen hinzukriegen. Und da gab es dann eben einen gewaltigen Wettstreit. Da gibt es einen, ich sag mal in Anführungsstrichen, wissenschaftlichen Gegenspieler, Feng Shuang. Der hat das gleiche Gebiet beforscht und da wurde dann wirklich mit harten Bandagen gekämpft. Jennifer Doudna hat dann in einer Zeitschrift angerufen, könnt ihr meinen Artikel nicht vorziehen? Ich habe gehört, die an der Ostküste, die sind da auch dran. Also da geht es wirklich zur Sache und das wird dann nochmal wiederholt. Da geht es den Streit um die Patente auf einer anderen Ebene, dieselbe Konkurrenz. Und Walter Isaacson schreibt, um die Sache zu klären, hörte ich die verschiedenen miteinander im Streit liegenden Parteien im Wechsel an. Er versucht das wirklich im Detail auseinander zu klamüseln, wer hat wann was gemacht, wer hat welchen Anspruch. Das ist hochspannend. Und dann gibt es noch ein drittes spannendes Element. Da gibt es natürlich dann auch viele Diskussionen von Ethikern. Darf man überhaupt in die Keimbahn des Erbgutes Menschen eingreifen? Und all die hochfliegenden Diskussionen, schreibt Isaacson, die Ethiker über Keimdarm Edition geführt hatten, wurden jäh von einem ehrgeizigen jungen Chinesen obsolet gemacht, der Geschichte schreiben wollte. Das ist He Yang Kui, der hat nämlich dann völlig überraschend verkündet, dass er das Erbgut von zwei Mädchen, die gerade geboren wurden, verändert hatte. Also diese Punkte, das ist wirklich hochspannend und das auch nochmal so detailliert beschrieben zu bekommen. Ich habe darüber dann auch immer berichtet, das ist schon toll, diese Hintergründe dann auch zu erfahren.
Mal ganz kurz, aber es geht mir jetzt wirklich durch den Kopf, Herr Wildermuth, das hat mit dem Buch in dem Sinne nichts zu tun, aber weil Sie das erwähnt haben, diese Sache in China mit den Mädchen, ist das bis heute eigentlich geklärt, ob das überhaupt stimmt?
Also man geht davon aus, dass es stimmt. Es ist in der Zwischenzeit noch die Geburt eines dritten Kindes bekannt geworden. Man weiß wenig, die werden abgeschirmt. Also es gibt auch noch keine detaillierten, es gibt Publikationen, aber eben noch nicht wirklich detailliert. Aber dass es die gibt, das scheint schon zu sein. He Yankui ist auch eine Weile im Gefängnis gewesen. Der ist kürzlich gerade wieder rausgekommen in China.
Womit wir bei dem Thema sind, das Sie ja gerade eben schon angeschnitten haben, stellen sich eine Menge ethisch-moralische Fragen bei diesen Möglichkeiten, die diese Genschere eröffnet. Versucht denn Isaac in diesem Buch diese Fragen auch zu beantworten?
Ja, also das ist tatsächlich die Stärke dieses Buches. Er gibt keine Antworten, aber er macht diese Probleme, die da sind, wirklich plastisch über ganz viele Beispiele. Also Sichelzellenanämie, er beschreibt, wie schlimm diese Krankheit ist, das aus der Welt zu schaffen. Mit einem Keimbahneingriff klingt erstmal wirklich plausibel, aber er sagt dann, man kann das ja auch dann bei schon Erwachsenen lösen, ebenfalls mit Christoph. Wie sieht es aus bei Leistungssteigerungen, Muskelaufbau? Super, um Erbkrankheiten zu heilen, aber natürlich denkt man sofort an Gendoping. Oder was wäre mit schwarzen Eltern, die ihre Kinder Diskriminierung ersparen wollen und sie deshalb per CRISPR hellhäutig machen? Also das bietet wirklich Stoff zum Nachdenken. Wobei, ich möchte nochmal sagen, Keimbeintherapie hört sich einfach an. Die praktische Durchführung hat ihre Tücken, wirklich Designerbabys aus dem Katalog, da werden wir noch drauf warten würden. Aber es gibt eben auch viele ethische Fragen schon heute. Isaacson schreibt, potenziell könnte CRISPR zum Bankrott des Gesundheitssystems führen. Also auch über solche Sachen denkt er nach und da gibt er wirklich viele Denkanstöße und macht das sehr plastisch, worum es da eigentlich geht.
Aber wenn man jetzt diese 700 Seiten wirklich gelesen hat, die spannenden genauso wie vielleicht die nicht ganz so, Sie haben ja über die vielen biografischen Sachen geredet, aber hat man dann am Ende wirklich verstanden, wie die Genschere funktioniert?
Also das hat mich bei diesem Buch schon überrascht. Das hat ganz viele Farbfotos, da sind alle Forschenden vertreten, oft mehrfach. Aber es gibt genau eine und zwar ziemlich oberflächliche Grafik zur Funktion der Genschere. Walter Isaacson schreibt, es ist gut, feste Ansichten zu gentechnischen Veränderungen von Erbanlagen zu haben. Noch besser wäre es, zu wissen, was eigentlich ein Gen ist. Und genau an dieser Stelle schwächelt er. Da wird immer wieder betont, wie wichtig Biochemie ist, wie wichtig Zellbiologie ist. Aber diese ganzen wissenschaftlichen Hintergründe, die bleiben völlig schwammig. Also wenn ich da nicht vorher schon was gewusst hätte, ich wüsste heute noch nicht, wie CRISPR-Cas eigentlich funktioniert. Dabei ist das wirklich auch in den Details spannend. Ich finde das eigentlich eine vergebene Chance. Er hätte wirklich uns da was erzählen können. Dafür gerne ein paar von diesen Biografien rausstreichen. Also da muss ich wirklich sagen, bin ich so ein bisschen enttäuscht von dem Buch. Es ist ein ziemlich dicker Einblick in den Betrieb Wissenschaft, in die Vermarktung, in die Kommerzialisierung, aber am Ende mit überraschend wenig handfesten Forschungsergebnissen.
Dankeschön. Volkart Wildermuth war das über Der Codebreaker, wie die Erfindung der Genschere die Zukunft der Menschheit für immer verändert. Das Buch von Walter Isaacson ist in der Übersetzung von Michael Müller im Ecowind Verlag erschienen, kostet 36 Euro und wie immer Informationen dazu auch unter deutschlandfunkkultur.de.